Predige heute Morgen über Lukas 10, Vers 17 bis 27. Lukas 10, Vers 17 bis 27. Als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herzu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Meister, dies alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Begüterten in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Sie aber entsetzten sich in hohem Maß und sagten zueinander: Wer kann dann gerettet werden? Jesus blickt sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von einem christlichen Sprecher so richtig begeistert waren oder von einem Seelsorger, als sie dachten: Ja, das bringt es, wenn ich zu dem gehe, werden alle meine Probleme gelöst. Und dann sind sie zu ihm gegangen und dann hat er ihnen Dinge gesagt und sie sind wieder weggegangen und haben festgestellt, sie haben ihre Probleme wieder mitgenommen. Er war nur so lange ein toller Sprecher, wie sie ihn gehört haben, aber als sie dann über ihre persönlichen Dinge mit ihm sprachen und er ihnen vielleicht genau dasselbe sagte, was andere Christen ihnen auch schon gesagt hatten, da war er auch nicht mehr ganz so gut, weil sie nicht bereit waren, das zu tun, was er sagte. Hier ist ein Mann begeistert von Jesus. Der hat ihn wahrscheinlich predigen gehört, vielleicht hat er ein paar Wunder miterlebt. Und da er selbst dachte: Ich bin ein gläubiger junger Mann, bin ich bei Jesus hier an der richtigen Stelle? Und er stürzte auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie. Ich meine, es ist ja sehr ungewöhnlich, vor einem Menschen auf die Knie zu gehen. Und sagte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das heißt, heute hätte ich gerne endlich meine wichtigste Frage von dir geklärt. Du bist sicher Spezialist für dieses Thema und wirst mir deine Antwort mitgeben und dann habe ich endlich diesen Punkt und kann ihn abhaken. Und Jesus weist ihn ein klein bisschen zurecht. Er sagt: Wieso bin ich gut? Gott ist gut. Das heißt, jeder christliche Sprecher muss ein bisschen darauf achten, dass die Leute sich nicht an ihn binden, an diesen Sprecher und sagen: Du bist dieser tolle Kerl, sondern dass sie sagen: Nein, Gott ist das und ihn musst du als gut ansehen, nicht mich. Dann sagt er: Du kennst die Gebote, und dann geht es um lauter Gebote, die wir alle kennen, zwar lauter Gebote, die etwas mit Menschen zu tun haben, die fast alle das Wort nicht enthalten. Du sollst nicht Ehe brechen, nicht stehlen und so weiter, nicht lügen, nicht rauben. Und nur ein positives Gebot ist dabei: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der Mann konnte zu Recht sagen: Deshalb habe ich alles gehalten von Jugend an. Er hat nicht gelogen. Jesus gewann ihn lieb. Das ist ja großartig. Jesus hat es nicht bezweifelt und hat gesagt: Sicher hast du über vieles hinweggesehen. Er gewann ihn lieb. Das wäre nett, wenn ihr euch nachher bei Kaffee und Tee unterhaltet. Da geht es besser und stört nicht. Jesus gewann ihn lieb. Und das ist gut, wenn Jesus einen lieb gewinnt, weil er feststellt, er hat wirklich einen tollen Hintergrund. Aber interessant sind die Gebote. Da steht ja alles, was er nicht getan hat. Und viele Leute fühlen sich recht gut über all dem, was sie nicht getan haben. Ja, sie haben keiner Fliege etwas zuleide getan. Und Sie sind richtig moralisch gewesen. Sie haben selbst in Ihrer Firma nicht gelogen, was heute ja schon sehr viel bedeutet. Und deshalb denken Sie, dass diese himmlische Ewigkeit direkt auf Sie wartet. Da ist sozusagen schon der Platz reserviert. Das erfahren wir jetzt schon bald an Weihnachten wieder nach dem Motto, liebes Kind, wenn du brav bist, kommt der Weihnachtsmann. Das heißt, der spezialisiert auf brave Kinder. Und wenn da die Leute anständig sind, dann wartet der Himmel auf sie. Denken die meisten. Aber was bei den Geboten fehlt, sind alle Gebote, die etwas mit Gott zu tun haben. Von denen ist hier kein einziges erwähnt. Und an der Stelle sitzt dann auch der Haken, der die Sache zum Wanken bringt. Dieser Mann ist also sehr anständig, ein braver, lieber Mann, der die Liebe von Jesus erfährt und der dann etwas hört, was ihn sehr beunruhigt und sehr betrübt. Jesus sagt nämlich, dass ihm etwas fehlt. Wenn er jetzt nicht weitergesprochen hätte, hätte er den Mann nach Hause geschickt und hätte gesagt, überleg doch mal, was dir fehlt. Es wäre interessant, was der Mann rausgekriegt hätte, was ihm wohl fehlt. Aber ihm fehlt etwas, was er nicht getan hat. Er hat seine Güter alle für sich behalten, offensichtlich. Und Jesus sagt, tu doch mal was für andere. Gib sie weg, mach Freude mit deinem Geld, mit deinem Einkommen und seh zu, dass Menschen dadurch gesegnet werden. Und wenn du ewiges Leben haben möchtest, dann komm doch zu mir und bleibe jeden Tag bei mir. Und das schlug bei diesem Mann ein wie eine Bombe. Denn er hatte sehr viele Güter und sich vorzustellen, jetzt da oben diese schöne Hanglage, die soll ich jetzt verkaufen und irgendjemand verschenken oder verteilen. Und da diesen Bauernhof soll ich preisgeben und da meine Wohnhäuser mit den Mietwohnungen drin, die soll ich einfach so mir nichts, dir nichts in Geld umsetzen und irgendwelchen guten Zwecken zur Verfügung stellen, um dann hier mit diesem Jesus durch die Lande zu ziehen, ein Mann, der noch nicht mal weiß, wo ein Hotelzimmer ist für ihn. Das ist wirklich eine Zumutung. Interessant, wir können über zwei Dinge nachdenken, einmal über Reichtum jetzt und das andere, was Menschen überhaupt bindet. Das könnte ja auch was anderes sein als Reichtum. Denken wir erst über Reichtum nach. Dieser Mann war nicht bereit, seinen Reichtum loszulassen. Und das ist interessant, das kann ich jetzt schon allgemein sagen, wenn ich bei Gott bereit bin, Dinge nicht loszulassen, dann werde ich nie Frieden bekommen. Wir erzählen Kindern manchmal so eine nette Geschichte, vielleicht hat die eine von euch schon mal gehört, mit sehr schönen Bildern dazu als Dias, wie man Affen fängt. Vielleicht kennen manche die Geschichte, wie macht man das? Ganz einfach, überlegt, wo Affen sind und dann nimmt man eine eiserne Tonne und schneidet oben in den Deckel ein Loch rein, gerade groß genug für die Faust eines Affen. Und dann füllt man in die Tonne lauter Leckerbissen für Affen. Irgendwelche Nüsse und was weiß ich, was die alles gern haben. Und stellt sie dort auf, wo Affen sind. Und dann kommt so ein Affe und riecht das oder sieht das, ist neugierig, fasst da rein, stellt fest, da gibt es Nüsse drin, nimmt sie in seine kleine Hand, zieht sie raus und es klappt nicht, weil das Loch nur so groß ist, dass es für eine leere Hand bestimmt ist. Weil sobald er was drin hat, kriegt er sie nicht mehr raus. Und da das Fass zu schwer ist, mit dem Fass kann er nicht auf den Baum klettern und nicht fliehen, hat man den Affen gefangen. Das heißt, wenn er loslassen könnte, würde er wieder frei werden, da er das aber nicht will, wird er gefangen. Das ist eine Affenfalle. Und für viele Menschen ist das ganz ähnlich, gerade auch bei Gott. Sie haben irgendetwas, was sie ganz fasziniert. Das kann Reichtum sein, kann eine Freundin sein, das kann irgendein tolles Jahreshoroskop sein, das kann irgendein toller Posten in einer Firma sein, der irgendjemand überfordert. Es kann irgendein Verein sein, wo man vielleicht hofft, Meister zu werden, vielleicht sogar mal Hessenmeister oder Deutscher Meister oder Weltspitze. Irgendetwas Gutes. Das waren ja alles gute Dinge, die ich bisher genannt habe, die man aber festhalten möchte, obwohl Gott sagte, lass sie los. Im Moment wäre es besser für dich, wenn du dich davon trennst. Und dann ist die Frage, lass ich sie los? Dann werde ich frei, lasse ich sie nicht los, dann bleibe ich angebunden an einer Stelle. Denken wir zunächst über Reichtum nach. Reichtum ist nichts Schlechtes, aber er kann schlechte Auswirkungen haben. Im Alten Testament waren die meisten berühmten Männer steinreich. Der Abraham war reich, der Hiob war reich, der Salomo war reich, allerdings wurde es ihm schon ein bisschen verhängnisvoll. zur Schuld später, weil er nicht nur reich an Geld war, sondern auch an Frauen und das nicht so gut war für ihn. Reichtum kann ich zur Ehre Gottes einsetzen. Ich kann aber auch mein Herz daran binden und es zur Unehre Gottes festhalten. In der Bibel steht, die Reichen haben ihren Trost dahin. Das heißt, sie lassen sich trösten von dem, was sie besitzen. Und da das letzte Hemd keine Taschen hat, hört dann ihr Trost an der Stelle spätestens auf, nachdem die 40 Kränze dann am Grab langsam verwelken. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Reichtum ist ein Trost bis zum Tod. Für manchen allerdings auch in seinem Leben schon eine große Unruhe. Ich dachte früher immer, wenn man genügend davon hat, dann würde das Leben ja ruhiger werden. Aber ich denke, das stimmt nicht immer. Für viele wird es auch unruhiger durch ihren Reichtum. Es gab im Neuen Testament eine Aussage, dass Frauen mit ihrem Vermögen für Jesus gesorgt haben. Kann man nachlesen in Lukas 8. Das heißt, Jesus ließ sich von dem Reichtum anderer Menschen etwas geben. Er hat ihn nicht verachtet. Und es wäre gut für jeden, dass er darüber nachdenkt. Jesus verachtet Reichtum nicht, aber er möchte, dass wir unser Herz nicht daran binden. Und jemand sagte sehr nett, Geld ist ein schlechter Herrscher und ein guter Diener. Geld ist ein schlechter Herrscher und ein guter Diener. Das heißt, wenn es mich beherrscht, macht es mich zum Sklaven. Wenn es unter meinen Füßen ist, sodass ich über dieses Geld verfügen kann und innerlich frei bin, dann kann ich es für sehr viele gute, gesegnete Dinge einsetzen. Meine Frau las gerade das Lebensbild eines Pastors aus Hamburg und dort kam ein reicher Mann zu diesem Pastor, die sammelten für ein Gemeindehaus und hat ihnen mehr oder minder große Teile dieses Hauses gespendet. Aber er blieb ungenannt. Später haben sie für ein Krankenhaus gebetet und da kam dieser Mann, es war vor vielen Jahren, und brachte einen Scheck über 1 Million Goldmark. Ich weiß nicht, was das heute wäre, müsste man sicher verzwanzigfachen oder noch mehr. Er hat das ganze Krankenhaus gespendet, aber er blieb ungenannt. Er wollte nicht, dass andere Leute ihn deshalb bewundern. Und dieser Mann war noch nicht einmal Christ, er war nur so ein normal kirchlicher Mensch, der Jesus noch gar nicht kannte. Aber später hat er mit diesem Pastor, dem er das gespendet hat, noch mehr Kontakt gewonnen und ist schließlich auch von seinem Herzen her Christ geworden. Und er sagte, was mir an ihnen Freude gemacht hat, an diesem Pastor, war, alle Leute haben mit mir über mein Geld gesprochen. Und die waren froh, weil ich so freigebig war nach allen Seiten. Sie waren der Einzige, der mit mir nie über Geld gesprochen hat. Der hat immer über meine Persönlichkeit, über mein inneres Wesen mit mir gesprochen. Und das gefiel mir gut und deshalb habe ich jetzt mein Leben Jesus anvertraut. Das heißt, er hat seinen Reichtum für Gott arbeiten lassen über viele Jahre und blieb selbst im Hintergrund. Man wusste nicht, was er alles gespendet hat. Es wurde eigentlich erst sehr viel später deutlich. Reichtum alleine ist nicht schlecht, obwohl es sehr schlechte Auswirkungen haben kann. Wenn man sieht, in unserem Volk, in dem Maß, wie das Bruttosozialprodukt steigt, steigt auch die Gottlosigkeit unseres Volkes völlig parallel. Wenn man überlegt, wie in den letzten 10 Jahren die Gottlosigkeit zugenommen hat, ist das erschreckend. So die zentralen christlichen Aussagen werden nur noch von wenigen Leuten bejaht. In der Diskussion um gesellschaftliche Probleme tauchen Begriffe wie Schuld, Versagen überhaupt nicht mehr auf. Im Gegenteil, man ist unmoralisch, wenn man von Moral spricht. Das gehört sich nicht. Die Maßstäbe Gottes sind in vielen Dingen ganz auf die Seite gerückt. Und das hängt mit dem Geld zusammen, dass es uns so gut geht. Jesus hat diesen Mann gerne gewinnen wollen für Gott, aber er hat ihn gehen lassen. Er ist nicht hinterhergelaufen, hat gesagt, Kerl, überleg dir es doch noch mal, was du hier auf das Spiel setzt, oder nächsten Monat bin ich wieder da, komm doch noch mal zurück. Nein, er hat ihn gehen lassen. Und das ist eine bittere Erfahrung in einer Gemeinde, die viele von uns, auch ich, immer wieder einmal machen, dass Menschen erfahren, Jesus liebt mich, so wie dieser Mann das erfahren hat, Jesus liebt mich, und dann drehen sie sich rum und gehen weg, weil sie an irgendetwas gebunden sind, was sie nicht aufgeben wollen. Mancher ist an seinen Sportverein gebunden. Ich bin wirklich nicht gegen Sportvereine, ich finde es ausgezeichnet. Aber mancher ist daran gebunden, und nicht frei, seine Zeit Gott zur Verfügung zu stellen. Mancher ist gebunden an seine Überbeschäftigung in seiner Firma, sodass er noch nicht mal Sonntagszeit hat für wirkliche Stille. Mancher ist gebunden natürlich auch an negative Dinge, das ist klar, an Alkohol, an irgendwelche Suchtmittel, an Aberglaubensbindungen. Mancher ist gebunden an eine alte Schuld, die er nicht hervorkramen wollte. Und solange er sie für sich behält, wird er sie nie loswerden. Und deshalb wird er immer ein Stück unruhig bleiben in seinem Herzen, bis er einmal einen Schritt weitergeht und sie vor Gott öffnet und auspackt. Es gibt so viele Bindungen, wie es im Leben überhaupt Sachen gibt. Das sind die unmöglichsten Bindungen. Aber wenn ich nicht loslassen will, werde ich unruhig sein. Und obwohl ich erfahre, Jesus liebt mich, werde ich weggehen und dieses ewige Leben nicht haben. Wenn ich ein Auto habe, weiß ich, das hält 10 Jahre. Wenn es lang dauert, sind es vielleicht 12. Wenn ich es öfters repariere, vielleicht sogar noch 15. Dann ist es weggerostet. Wenn ich ein Leben führe, in dem ich mich an irgendetwas festhalte, was mich tröstet, wird es spätestens am Tod verrostet sein, egal was es ist. Und dann werde ich mit leeren Händen in die Ewigkeit gehen. Jesus sagt diesem Mann, verkaufe, was du hast, gib es arm und sammle dir einen Schatz im Himmel. Kleine politische Anekdote, nicht Anekdote, Scherzformulierung. Auf diesen Schatz im Himmel braucht man keine Quellensteuer zu bezahlen, sondern der ist absolut sicher. Schätze im Himmel sammeln macht Freude. Freude für den, der sie empfängt und auch Freude für den, der sie gibt. Bei Gott wird man reich durch Loslassen. Bei Menschen wird man reich durch Zugreifen. Gottes Friede regiert dort, wo wir bereit sind, uns zu öffnen und Dinge loszulassen und hinzugeben. Ich denke, dass Gott mich schon von vielen Bindungen gelöst hat. Es gibt im Leben von Christen auch oft Lösungsphasen, wo sie von irgendetwas von Gott gelöst werden. Das kann die Beziehung zu einer Beratergruppe sein, das kann irgendeine Mitgliedschaft sein, irgendetwas, wo Gott klar macht, das passt jetzt nicht mehr in dein neues Leben rein. Es wäre gut, wenn du das löst. Für einen anderen, ich kann das nicht übertragen, kann ich sagen, wenn ich da rausgegangen bin, musst du das auch tun. Ich denke an einen jungen Prediger, ich lese gerade ein Buch über ihn, der ein fantastischer Mann war, dynamisch und Tausende erreicht hat für Jesus. Und dann kam ein Angebot für ihn, dass er auf einer Schallplatte mit einem ganz berühmten Sänger zusammen sprechen dürfte. So als Boy Preacher, also der jungen Prediger, weil er erst 20 Jahre alt war. Und er dachte, das ist doch toll, da erreiche ich nicht nur Tausende, da erreiche ich zigtausende mit dieser Platte, endlich. Aber er war voller Unruhe. Und seine Mutter sagte ihm liebevoll, weißt du, wenn dein Werk für den Herrn zu groß wird, dann taugt es nichts mehr. Also lass es, diesen schönen Plan, lass ihn schwimmen. Lass ihn alleine singen mit irgendjemand anders. Und dann ist er zu dieser Schallplattenfirma hingefahren zur Aufnahme, beziehungsweise um da näher Verbindung zu kriegen und unterwegs im Zug ausgestiegen und wieder zurückgefahren. Er hat es sein gelassen, zum Kummer dieses Sängers. Der sagt, ich verstehe dich nicht, ich mache das schon seit Jahren. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich freue mich darüber, die Leute freuen sich darüber. Da kommen Leute zum Glauben durch meine Schallplatten. Das heißt, für den einen war das überhaupt kein Problem, für diesen Sänger. Und für den anderen wäre es ein Problem geworden und deshalb hat er es rechtzeitig sein gelassen. Ich kann also nicht Dinge von mir unbedingt übertragen auf einen anderen, sage, weil es mir so geht, muss es dem anderen auch so gehen. Vielleicht geht es dem ganz anders. Worüber die Jünger entsetzt sind, dass ein Reicher nahezu kaum in das Himmelreich kommt, denn er käme dort nur hinein, wenn auch ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen könnte und das ist absolut unmöglich. Es kommt dann nämlich nicht durch, es sei denn, ich hätte es vorher verkleinert. Aber er sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ich denke, das ist schon ein Hinweis auf den Kreuzestod, denn es ist für einen Menschen letztlich völlig unmöglich, sich bei Gott sozusagen einen Platz im Himmel zu reservieren, egal auf welcher Grundlage. Es wird erst dadurch möglich, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Und deshalb ist es bei Gott möglich, sich das schenken zu lassen, das ewige Leben. Ja, die Frage, wie reich bist du? Ich bin so reich, vor Gott, wie all das, was ich ihm zur Verfügung gestellt habe, was ich loslassen konnte, und bin so arm, wie all das, was ich noch festhalte und meine, ich müsste es ohne Gott verwalten, weil er es mir vielleicht wegnehmen könnte, was aber gar nicht sein muss. Hast du Gewissheit des ewigen Lebens? Interessant ist, dass die meisten Deutschen bei der Sinnfrage ihres Lebens die Ewigkeit ausklammern. Wenn wirklich mal die Sinnfrage irgendwo durchgesprochen wird, wofür leben wir, ist meistens der ganze Bereich der Ewigkeit ausgeklammert. Dass man irgendwelche Ziele meistens im sozialen Sektor sucht und meint dann den Sinn seines Lebens gefunden zu haben. Während hier die Ewigkeit mit dabei ist, das ewige Leben. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und der Sinn meines Lebens ist der, dass ich vor meinem Tod Gott ehre und über den Tod ihn weiter ehre, weil ich Jesus kenne. Insofern ist es schon gut, die Frage nach der Ewigkeit zu stellen. Ich fand ein interessantes Zitat, da sagte jemand, es kommt nichts zur Frucht, was nicht Hingabe erfahren hat. Es kommt nichts zur Frucht, was nicht Hingabe erfahren hat. Erst dort, wo ich Gott Dinge zur Verfügung stelle, kann Frucht daraus entstehen. Erst dort, wo ich mein Leben Jesus zur Verfügung stelle, kann es Frieden bekommen und gesegnet sein. Ich versuche es zusammenzufassen. Da kam ein Mann, der begeistert war von einem Sprecher und sagte, dieser Sprecher wird mir jetzt die Antwort auf mein wichtigstes Problem geben. Und als er die Antwort hatte, war sein Problem größer geworden, als es war. Weil er sagte, ja, aber er wollte und wollte doch nicht. Er erfuhr die Liebe von Jesus und hat sich abgewandt, weil er nicht loslassen konnte. Und deshalb war diese Aussage, wir werden vor Gott reich durch das, was wir loslassen können, was wir ihm anvertrauen, und bleiben ein Stück weit arm durch das, was wir meinen, festhalten zu müssen. Reichtum selbst kann uns gefährden, aber nicht unbedingt schaden, wenn wir ihn Gott zur Verfügung stellen. Die Frage ist, woran bin ich sonst eventuell gebunden, was Gott lösen möchte? Ich denke, dass diese Loslösung weitergeht, auch bei Christen, dass vielleicht Gott auch heute Morgen irgendjemand gezeigt hat, was er in seinem Leben lösen könnte. Aber das führt immer zu einem Kampf. Loslassen bedeutet immer Kampf. Der Friede Gottes kehrt erst dort ein, wo ich sagen kann, Herr, ich vertraue es dir an und bin gespannt, was du damit und auch mit meinem Leben tust. Herr Jesus, wir loben dich, dass du uns nichts wegnehmen möchtest im Leben, sondern dass du uns reicher machen möchtest, als wir sind. Du siehst diese innere Verkrampfung wahrscheinlich in jedem von uns, dass wir immer wieder irgendetwas festhalten wollen und meinen, so ging es uns besser. Danke, dass du uns öffnest, dass du uns löst, dass du Entspannung schenkst und Frieden und diese Hingabe an dich. Amen.